Wir sind heute dankbar und glücklich, dass uns Gott am vergangenen Donnerstag solch einen wunderbaren Tag geschenkt hat. Ich habe 3 aus unserer Gemeinde gebeten, sie mögen doch nachher einfach das Eingangsgebet übernehmen und auch Gott da danken, Frau Dörr, der Herr Gerlach und der Herr Ellermann, dass wir es ein wenig umstellen heute nach dem Eingangslied und Gott die Ehre geben. Und auch so viel Liebe in der Mithilfe, so viele aus unserer Gemeinde, wo wir zu danken haben für das Gelingen dieses Tages. Doch wir wollen diesen Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Jesus hat einmal die Gebote zusammengefasst in einem. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen und von ganzem Gemüte. Das ist das größte und vornehmste Gebot. Das andere aber ist ihm gleichgestellt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht heute um die Liebe in unserem Gottesdienst. Wir wollen miteinander dieses Lied singen, wo es dann heißt, dass die Liebe, die göttliche Liebesglut unsere kalten Herzen erwärme. Morgenglanz der Ewigkeit, 349, die Verse 1 bis 3.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Das haben wir am vergangenen Donnerstag erfahren. Und wir danken dir, dass wir es heute auch wieder neu hören dürfen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir preisen dich für die Möglichkeit, dieses Wort hören zu dürfen in einem so großen Kreis. Wir danken dir für die Möglichkeit, auf dem Killisberg das durchführen zu können. Herr, wir danken dir auch für die äußeren Umstände, für die Sicherheit, für die Ruhe der Durchführung, für das wunderbare Wetter, sodass auch die Abschlussveranstaltung im Freien hat stattfinden können. Herr, du hast Großes an uns getan. Amen.
Vater, und wir danken dir, dass wir ganz persönlich auch an diesem Tag erlebt haben, dass du uns nachgehst, dass du uns ansprichst, dass du zu uns durch dein Wort und auch durch die Zeugnisse der vielen, die da waren, einfach auch wieder gezeigt hast. Dein Wort ist mächtig. Wir danken dir, dass wir doch auch gesehen haben, was geschieht in der Welt und auch in dem Leben von uns, unseren Geschwistern. Vater, und wir bitten dich, hilf uns jetzt einfach auch das, was wir erkannt haben, dass wir es festhalten und dass wir es mitnehmen und dass wir es auch halten. Bitten dich, dass du uns durch die Kraft gibst, an deinem Wort zu bleiben, dass es auch in unserem Leben wirkt. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort Gültigkeit hat. Und wir danken dir, Herr, dass du auch dieses Wort hineinträgst in diese Welt, in die Dunkelheiten, in alle Ecken und Enden dieser Welt, dieser Erde. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort auch deine Gemeinde weltweit stärkt und aufrichtet und verändert. Ach Herr, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten. Lass uns nicht so ganz satt und ruhig und müde hier sitzen bleiben, sondern gib uns wirklich neu die Motivation, dein Wort auszubreiten in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, Herr, und in aller Welt. Lass uns nicht zur Ruhe kommen und über dem, was wir gehört haben, einfach wieder alles abhaken, sondern lass uns wirklich neu dein Wort ganz tief und fest in unserem Herzen durch ganz tiefe Wurzeln wirklich eingraben und dann auch wachsen lassen. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns in diese Welt hinaus sendest, in die kleine und in die große. Und ich danke dir, dass dein Wort die Verheißung hat, es kommt nicht leer zurück. Amen.
Die Schriftlesung aus 1. Korinther 13 lesen. In unseren ausgelegten Bibeln ist es auf der Seite 189. Das Hohelied der Liebe. Viele Leute, die lesen das begeistert, sie hören das und sagen, guck mal, so schön ist das mit meiner Liebe, bis die merken, das ist ja eine Anklage. Meine Liebe ist ja gar nicht so. Das ist ja eine Beschreibung allein der vollkommenen Liebe Jesu. 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ich sage immer gerne auf modern, eine scheppernde Blechbüchse, eine rustige Blechbüchse. Wenn ich nicht Liebe hätte und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nicht nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. An der Stelle merkt man, dass das irgendwie eine andere Liebe ist, als die wir normalerweise als Liebe bezeichnen. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir singen jetzt das Lied, Ich will dich lieben, meine Stärke, 254. Wir singen die ersten vier Verse, 254. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 16 bis 21. In den ausgelegten gebundenen Bibeln ist es Seite 238. 1. Johannes 4, Vers 16 bis 21. Immer wieder schreibt Johannes in seinen Briefen von der Liebe, von der Bruderliebe, von der Gottesliebe, das aber keine gefühlige, oberflächliche Sache, denn er ist ja gleichzeitig so scharf auch dort, wo das Evangelium verdreht wird. Da merken wir schon, dass diese Liebe ganz bestimmt und klar ist. Und jetzt schreibt er das hier. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Liebe Freunde, es war im Stuttgarter Schauspielhaus, es wurde Nathan der Weise gespielt. Und da geht's um ein Kind und um die Frage, wo dieses Kind denn am besten erzogen werden soll. Spielen ein wenig Probleme herein, aber da sagt plötzlich der alte, weise Nathan, so wie Lessing ihn dargestellt hat, dieses berühmte Wort, das Kind braucht Liebe. Zum Christentum hat's hernach noch lange Zeit. Wie ich damals als junger Mann im Publikum saß, erlebe ich plötzlich, wie mittendrin ein Beifallsturm losbricht, wie eine Spannung, die sich entlädt, klatscht das Stuttgarter Publikum, begeistert Beifall. Ja, da sind wir auch der Überzeugung. Es geht doch bloß um die Liebe. So richtig. Nur die Liebe ist wichtig. Liebe, Liebe, sonst gar nichts. Sie können nachher mal den Test machen. Sie können mit Menschen reden, ganz gleich, wo die hingehören. Das können Atheisten sein, Spötter und Verächter, Materialisten, Philosophen. Ganz gleich, alle Menschen sind sich einig. Die Liebe, die ist das Wichtigste. Alle anderen Fragen, ach, die nimmt man so ernst. Und auch das mit dem christlichen Glauben und mit den Dogmen ist doch alles nicht so wichtig. Die Liebe ist doch wichtig. Oder wie man heute sagt, die Humanität, die richtige Menschlichkeit, die Wärme, die Freundlichkeit. Ja, und wir? Wollen wir vielleicht widersprechen? Nein, die Liebe ist doch so wichtig. Da können Sie sich mit Kommunisten versöhnen, mit Menschen anderer Religionen. Das ist ja auch der Grund, warum das uns immer ein wenig beunruhigt, wenn wir dran denken an die Notgebiete der Welt. Die Menschen brauchen doch Liebe. Was denn sonst? Jetzt muss man helfen, die brauchen Brot. Warum wollt ihr denn unbedingt den Menschen noch was vom Evangelium nahebringen? Das dürft ihr ja gern noch später, wenn die Leute satt sind. Aber das ist nicht vordringlich wichtig. Wichtig ist die Liebe. Die Liebe, die ist Nummer eins. Und sie doch, das gefällt mir an der Bibel, sagen diese Leute. Die sagt das ja auch. Ihr Christen, ihr seid ein bisschen versponnen, ihr seid ein bisschen überkantitelt. Aber die Liebe ist das Wichtigste und alle Menschen der Welt sind sich darin einig. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht gesagt hat, Liebe ist das Wichtigste in meinem Leben. Es gibt eine Sprachstatistik. Da ist alles verarbeitet, was je gesprochen wurde. Also von den griechischen Philosophen über Goethe und Martin Luther bis hin zur Bildzeitung und zum Spiegel und zu dem Vokabular unserer Tageszeitungen, ja bis hin zu Abschiedsbriefen von Selbstmördern. Und wenn man das einmal ordnet, da haben die Statistiker der deutschen Sprache festgestellt, dass eines der meist gebräuchlichen Wörter das Wort Liebe ist. Und das, was mit Liebe zusammenhängt, Lieb und Lieben, das hat einen ganz wichtigen Stellenwert in unserem Leben. Liebe, das ist ganz, ganz wichtig. Alle sind sich darin einig. Meine erste Frage, warum ist es dann in unserer Welt so kalt und so herzlos? Alle reden von der Liebe. Aber wenn Sie die Ohren aufmachen und wirklich hinhören auf das, was Menschen bewegt, klagen alle und sagen, niemand hat mich lieb. Alle reden von der Liebe und klagen, niemand schenkt mir Liebe. Wir spüren das ja besonders als Großstadtmenschen, wo man so dicht aufeinander wohnt, einer neben dem anderen, in den Wohnblocks, wo man von nebenan all die Geräusche mithört. Und dann die Klage, ich bin ganz allein in dieser riesigen Stadt. Niemand guckt nach mir. Niemand kümmert sich um mich. Ich habe keinen Menschen, der mich mag, der mich anerkennt. Und das kann so weit gehen, dass Menschen sogar in einer Ehe leben oder in einer Familie und sagen, ich bin völlig allein. Meine Frau geht doch ihren Weg und die will doch nichts von mir. Ich bin allein, ohne Liebe. Und das ist wahr. Wir reden viel von der Liebe, aber die Liebe ist sehr rar unter uns und sehr selten zu finden. Und darum ist so eine große Sehnsucht nach Liebe da. Ich habe das jetzt nicht statistisch untersucht, aber ich denke, in den Schlagern ist das Wort Liebe absolut an der Topspitze. Das wird besungen in unseren Träumen davon, redet und denkt jeder, irgendwann muss doch Liebe in mein Leben kommen. Ich hatte als junger Vikar in Waiblingen so ein nettes Erlebnis. Beim Besuchen der alten Leute kam ich zu einem alten Mann. Und wie wir so ein bisschen reden, da laufen dem plötzlich die Tränen über die Wangen. Und ich sage, ach, denken Sie an Ihre Frau, die schon heimgegangen ist, oder an Ihren Sohn, der nicht vom Krieg zurückkam. Nein, sagt der Mann, wissen Sie, ich bin einfach zu lieb für diese Welt. Das hätte er in einer Offenheit gesagt, die anderen denken es bloß, nicht? Wir denken es ja bloß. Aber der hat so offen und so ehrlich ausgesprochen, ich bin so wahnsinnig lieb. Meine Kinder kümmern sich nicht um mich, die Nachbarn kümmern sich nicht um mich. Ich bin ja so unheimlich lieb. Und darum sind wir auch oft so verletzt, wenn wir keine Liebe bekommen. Haben Sie schon mal einen Menschen getroffen, der zu Ihnen gesagt hat, mir fehlt Liebe? Wir leben alle so selbstverständlich, wie wenn wir Liebe hätten. Ich habe es Ihnen vorher schon bei der Schriftlesung gesagt, wenn wir das lesen, 1. Korinther 13, meinen wir immer, das ist von unserer Liebe gesprochen. Aber wenn Sie die Menschen in Ihrer Umgebung fragen, die haben einen ganz anderen Eindruck. Ich bin so froh, dass die Bibel ein nüchternes Buch ist, dass sie uns nicht bestärkt in diesem Glauben, wir sind alle Menschen der Liebe. Sondern die Bibel legt immer wieder den Finger drauf und schon die erste Geschichte, die in der Bibel erzählt wird, die handelt vom Hass zweier Menschen, wie Kain seinen Bruder Abel totschlägt. Und wir wollen immer so tun, als ob das nicht unsere Geschichte wäre. Das ist unsere Geschichte. Und auch der Johannesbrief, der so groß von der Liebe redet, der sorgt ja dafür, dass wir Christen jetzt gar nicht groß reden können, sondern dass uns das Wort im Halse stecken bleibt. Denn er spricht sofort davon, wie ist denn das mit deinem Bruder? Ja, mit meinem Bruder, vielleicht haben Sie überhaupt keinen. Aber das ist ja nicht so gemein, dass es hier bloß um eine bestimmte Kategorie in der Verwandtschaft geht, sondern da geht es um den, mit dem wir tagtäglich zusammenleben. Mit dem wir unter einem Dach sind, der uns auf die Nerven fällt, der uns reizt, der uns ärgert, mein Konkurrent. den ich nicht leiden kann, wie sieht's denn da aus mit deiner Liebe? Darf ich Ihnen mal ein Zitat geben? In unserem Jahrhundert hat ein bedeutender Mann gesagt, wir wollen keine Lippenbekenntnisse machen, sondern wir wollen ein Christentum der Tat leben. Und darum interessieren uns nicht die dogmatischen Haarspaltereien, sondern wir sind Christen, die Liebe leben, wenn wir den Frierenden einkleiden und den Hungernden sättigen. Wissen Sie, wer das war? Dr. Josef Goebbels. So leicht kann man sich mit der Liebe betrügen. Und das lässt uns die Bibel nicht zu. Und jetzt geht es nicht um Goebbels, jetzt geht es um uns. Dass wir so manchmal tun, wie wenn wir Liebe hätten, und dabei ist doch unser Leben voller Spannung, voller Leidenschaft, voller Auseinandersetzung. Wir entschuldigen uns und sagen, ich kann ja auch nicht einfach lieben, wenn der andere so gemein zu mir ist und so hinterhältig. Sie haben ja recht. Wir können gar nicht lieben. Und der Johannesbrief geht eben doch viel tiefer. Und jetzt merken wir, warum das dazugehört. Vorher sagt er das, wenn Sie ein wenig vorne lesen, Kapitel davor. Wir leben ja in der Finsternis. Wir machen so, wie wenn wir einfach lieben könnten. Und unser Herz ist doch noch gebunden an die Eigensucht. Heute hält sich jede noch so schäbige Illustrierte über Wasser, indem sie so einen Fragekasten hat. Und dann muss sie bloß das Thema aufgreifen, wie man Liebe macht. Das ist ja heute Thema Nummer eins in unserer Welt. Wie macht man Liebe? Dr. Hokus Pokus oder Frau Pimpelmaus oder wie die heißt, Frau Angelika gibt Nachricht, wie man Liebe macht. Lesen Sie mal die Kästen, ist eigentlich erschütternd. Wo die ganzen Eheprobleme runtergespielt werden, als ging es da um ein technisches Know-how der Sexualität. Also so doof ist doch kein Mensch, dass er hier Anleitung braucht, oder? Ist die Liebe nicht ein viel größeres Problem? Wie wenn das heute zwischen Jungen und Mädchen ein Problem wäre, den Körper zu verstehen. Wie ist denn Liebe? Wie geschieht überhaupt Liebe? Wie kann ich einen Menschen richtig lieben, dass es zu einer jetzt im tiefen Sinn des Wortes liebenden Ergänzung kommt, dass Personen miteinander verschmelzen? Das ist doch was ganz anderes nötig. Wir, die wir in der Finsternis sind, wir, die wir an unsere Triebe gefesselt sind und nur die Befriedigung von unseren Wünschen suchen. Wie kann es denn dazu kommen, dass einer langmütig und freundlich ist und nicht das Seine sucht und nur für den anderen lebt? Das spricht uns an, wenn die Bibel die großen Worte so schön nennt, Liebe. Aber wir müssen genau hinhören, was die Bibel meint, wenn sie von der Liebe spricht und wie man Liebe bekommt. Deshalb meine zweite Frage, meine erste war, warum ist es nur so kalt und lieblos bei uns jetzt? Gibt es die ganz große Liebe? Die jungen Leute träumen ja davon, sagen, meine Eltern wurden schrecklich unglücklich, die sehen das tagtäglich am Mittagstisch oder am Frühstück und sagen, so soll es mal bei uns nicht sein, dass man sich da so kippelt und dauernd so böse Worte sagt. Ich möchte mal die ganz, ganz große Liebe. Und dann träumt man von der Liebe. Jetzt guckt man die Töchter des Landes darauf hinan, wer ist denn da drunter? Wer könnte denn das sein? Die ganz große Liebe. Und dem ich meine tolle Liebe verschenken darf. Gibt es denn überhaupt so eine große Liebe? Ich versuche das immer den Brautpaaren zu sagen, ihr tut einander großes Unrecht. Ihr erwartet viel zu viel voneinander. Wie wenn ein Mensch mit allen Mängeln und Fehlern, also jeder Mensch hat viele Mängel und Fehler, es gibt keinen anderen. Wie wenn ein Mensch mit seinen Fehlern diese großen Erwartungen erfüllen könnte, die ganz große Liebe zu sein. In der Bibel jedenfalls gibt es keine vollkommene Ehe, sondern nur sehr brüchige Ehen. Menschen sind doch fehlsam. Und dann ziehen Brautpaare in die Kirche ein wie Gladiatoren am Tag der Trauung und jetzt kommt das große Triumphgeschrei und dann wacht man irgendwann später auf und merkt, Mensch, ich habe ja in einer Fantasie, in einem Traum meine Braut angesehen, die ist in Wirklichkeit ganz anders. Die ist ganz anders. Ist doch ein Unrecht. wenn man Menschen so falsch ansieht, eine Erwartung in sie hineinlegt. Darum ist mir so wichtig, dass Christen, wenn die heiraten, einander von ihren Schwächen und Fehlern sagen. Dass man weiß, ich bin ein Mensch, ich brauche Hilfe. Und ich habe vor Christus mich durchschaut mit allen meinen Fehlern. Ich kenne mein böses Herz. Ich bin nicht der, den der andere in mir sieht. Gibt es dann die ganz große Liebe? Die gibt es. Und da sagt die Bibel, Gott ist Liebe. Gott ist in seinem ganzen Personenkern nur Liebe, durch und durch. Ganz anders als Menschen. Bei uns Menschen lässt sich das nie ablegen, dass das alles ein Stück der gefallenen Welt ist. Und das bleibt überall auch vorläufig. Aber bei Gott ist Liebe so unendlich groß, dass das Opfer vollkommen hingebend und ganz und rein, in der ganzen totalen Hingabe. So hat es ja Jesus erzählt in der unvergleichlichen Geschichte von dem verlorenen Sohn, wo der Vater da auf dem Balkon steht und jeden Tag nur hinausblickt, wann kommt denn mein Sohn zurück? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass heute Morgen, bevor Sie aufgewacht sind, Gott nach Ihnen schaut, sich um Sie kümmert? Er will Sie mit seiner Liebe erreichen. Ich habe den Eindruck, Sie haben das noch nie ganz in seiner gewaltigen Größe begriffen. Gott hat Sie lieb und er hat für Sie das Opfer sogar gebracht im Sterben seines Sohnes, weil er die Schuld von Ihnen abstreifen will. Das, was an Ihnen auch verkehrt und verkorkst war, das will er vergeben und wegschaffen und Sie dürfen sich in diese Liebe hineingeben. In den letzten Tagen bin ich bei Kranken gestanden und habe versucht, Ihnen das zu erklären. Ich habe gesagt, auch wenn Gott euch schwere Wege führt, hat er euch lieb. Und steckt nichts anderes dahinter als Liebe. Das kann man gar nicht verstehen, wenn man Schmerzen hat. Was soll da Liebe Gottes sein? Das sagt die Bibel. Er ist durch und durch Liebe. Alles, was Gott tut, seine Heiligkeit, auch seine strafenden Gerichte, sind nichts als Liebe. Er sucht uns mit seiner Liebe. Jeder Mensch hat Hunger und Sehnsucht nach Liebe, da will ich nochmal einsetzen. Und man sagt heute mit Recht, ich habe ein Anrecht auf Liebe, auch ich will geliebt sein. Und ich verstehe, wenn Menschen sagen, das kann doch nicht sein, dass ich eingeengt bin in ein Gefängnis meiner Ehe, ich möchte mich doch mal ausleben können, ich will Liebe haben und dann lässt er seine Familie und sucht sich einen neuen Lebenspartner. Ja, dann Recht auf Liebe, nur sag ich, du wirst ihn nicht finden, du wirst nicht finden. Dort nicht, wirst du Liebe nicht finden. Du wirst vielleicht eine Gespielin finden für kurz, die deine Triebe befriedigt, aber nicht Liebe. Unser Liebeshunger wird nur gestillt, wenn ich Gottes Liebe erkenne. Und der Mensch hat ein Recht auf Liebe, das ist wahr. Aber nur Gott kann diesen Hunger nach Liebe stillen. Und darum ist gar nicht so wichtig, ob Singles verheiratet sind. Das ist für die Lebenserfüllung gar nicht so wichtig, sondern ob sie Liebe finden. Und auch da, wo sie in ihrem Leben viele Enttäuschungen haben, ihren Liebeshunger können Menschen nicht stillen. Den kann nur Gott stillen. Und eigentlich sollten nur Menschen heiraten, die diese Liebessehnsucht bei Gott gestillt haben, die keine unbefriedigte Sehnsucht mehr mitbringen, die nicht ihre ganze Wunschwelt auf einen Lebensgefährten und Partner übertragen, sondern die sagen, ich bin in meinem Leben auch als Einzelner schon ganz geborgen und glücklich. Und das erzählt der Johannes hier so schön. Die Liebe, die macht uns frei von Furcht und Angst. Frei von Furcht und Angst. In dieser Welt hat man dauernd Angst. Angst vor Menschen, Angst um den Erfolg, Angst, wie man sein Leben bewähren kann. Und dann, wenn unser Leben sich neigt, kommt Angst vor dem Gottesgericht. Selbst wenn man es verdrängt, Angst ist immer da, Furcht ist immer da. Nur der Gott liebt, der kann fröhlich ohne Angst sein. Wer ein Liebesverhältnis hat, ein ganz zartes Liebesverhältnis mit seinem ewigen Vater im Himmel, der kann fröhlich sein, fröhlich sterben, fröhlich leben, ohne Angst. Paul Gerhard hat das auch so triumphierend in seinen Liedern gesagt. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott? Was kann mir tun, der Feinde und Widersacher Rott? Und wenn alle gegen mich stehen, ich weiß, dass Gottes Liebe mich trägt. Ich bin geborgen bei ihm und ohne Angst. Nichts kann mir mehr geschehen. Nichts kann mir mehr geschehen. In Schweden gab es eine Diplomatentochter, Mathilda Wrede, die hat das Größte in ihrem Leben entdeckt über einer schlichten Sonntagspredigt. Der Prediger sprach über Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und diese Mathilda hat im Alter von 20 Jahren erst begriffen, Gott hat mich lieb. Und dann sah sie vor ihrem Auge Gefangene in den Gefängnissen, das hat sie einmal gesehen, wie die geschunden waren damals und ihrer Ehre beraubt. Und ihr ganzes Leben war sie nur tätig, diese Liebe weiterzugeben. Der Engel der Gefangenen hat man sie genannt. Die hat Liebe weitergegeben. Wissen Sie jetzt nicht in dem oberflächlichen Sinn, wie es Hinz und Kunz sagt. Ach ja, man muss eben lieben, es kommt nur auf die Liebe an. Und das ist nur ein Deckel unserer eigenen Gottlosigkeit. Sondern wo Menschen wirklich von der Liebe Gottes erwärmt sind, gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte und erweck uns Herz und Mut, dass ich tätig werde zum Dienen. Jetzt möchte ich zum Schluss noch reden über große Taten wirken, große Taten wirken. Sehen Sie, es ist gar nicht so wichtig, was wir tun. Wir haben vielleicht oft ganz falsche Vorstellungen, was wir alles mit unserem Leben erreichen wollten, auf welche Stufe wir noch klettern wollen, welches Ziel wir erreichen. Es ist doch nur wichtig, lieben. Da, wo Sie sind. Da, wo Sie sind. Am Gemeindetag auf dem Killesberg hat es gleich am Morgen des Tages ein kleiner alter Mann mir gezeigt. Ich habe oben kurz ausgeholfen, wo die Busse angekommen sind. Denke ich, warum fährt denn der Bus nicht los? Und da kam ein Mann mit zwei Stücken, sehr gehbehindert. Sagt er, einen Moment, ich komme gleich. Aber dann stand er noch am Busfahrer und hat ihm ein Trinkgeld gegeben. Nun, er wusste sicher nicht, wie gut der öffentliche Dienst heute bezahlt ist. Deshalb ist es sicher ein schlechtes Beispiel. Aber er guckt mich bloß an und sagt, ich muss doch diesem Mann eine Freude machen. Ich weiß nicht, ob Geldgeschenke das Richtige sind. Da hätten Sie mein Beispiel falsch verstanden. Der Mann hat mich nur in der Tiefe getroffen, weil ich merke, der Geist Gottes treibt uns zum Tun des Guten, wenn die Jesusliebe uns treibt. Und ich weiß nicht, ob Sie so getrieben sind von der Liebe Jesu. Ich muss ihm dienen. Mit allem, was ich bin und habe. Der andere mag es gar nicht verstehen. Warum und wieso? Dann kriegen Sie ein Herz für Menschen um Sie herum. Mein Großvater war in seiner Jugend Pfarrer in Wuppertal, Elberfeld. Und da hatte er ein Gemeindeglied, eine ganz schlichte Frau, die konnte kaum richtig lesen und schreiben. Und er hat ein Buch über diese Frau geschrieben. Ich weiß nicht, dieses Buch hat 16 Auflagen erlebt und diese Frau wurde eine berühmte Frau, die Tante Hanna Faust. Die ganz schlichte Frau, eine Frau aus dem Volk, die nichts weiter getan hat, als dass sie mit einer Liebe ohnegleichen, so eine richtig derbe Frau aus dem Volk, aber die Jesus dienen wollte mit der Liebe. Und wenn es da eine Messerstecherei gab in den schlimmsten Viertel der Stadt, dann hat man die Tante Hanna geholt. Und die hat gesagt, ich gehe hin und ich stifte Frieden. Und dann hat sie den Männern die Zigarren gebracht. Sie hat ein weites Herz, die war auch nicht eng in ihrer Frömmigkeit. Und dann hat sie den Kindern Kinderstunden gehalten und schließlich hat die Stadt Elberfeld ihr sogar Freifahrt auf der elektrischen gegeben, wie man damals sagte. Weil die Frau so unterwegs war mit Liebe, das sind die Großen im Reiche Gottes. Leute, die nichts tun als lieben, aber mit der echten Liebe, mit der Jesusliebe. Wir reden so viel vom Tun und von der Liebe. Und da müssen wir uns alle heute prüfen, ob das wirklich bei uns so ist, dass wir lieben, echt lieben, wie Jesus den anderen ansieht, wie Jesus heute Menschen sieht. Und da müssen wir gar nicht weit gehen. Das fängt dort an, wo uns Menschen auf die Nerven fallen. Dass wir dort die Liebe, die Gott zum Menschen hat, praktizieren und umsetzen. Und oft mag es so sein, dass einer sagt, das kann ich doch gar nicht machen. Da vergebe ich mir ja alles. Wenn ich das plötzlich sagen würde zu meinem Mann, vergib mir. Und wenn ich ihm sagen würde, ich liebe dich dennoch.
Nein, sie kommen nicht um, wo sie selber in der Liebe Gottes geborgen sind. Und dann dürfen sie drinbleiben. Das sind die größten Taten, die Menschen wirken können, die Jesus Liebe weitergeben. Und wenn wir einmal dran denken, wie viele Menschen wissen gar nichts von dieser Liebe, wie viele Menschen unserer Stadt hungern heute nach echter Liebe, da kann man nur beten, Herr, mache mein totes, träges Herz voll mit deiner Liebe. Erwecke du mich zu neuem Leben. Amen. Nun singen wir, ich bete an die Macht der Liebe. 527, die Verse 4 und 5 und 7. 527. Ewiger Gott, unser himmlischer Vater, wir wollen dir für deine Liebe danken, mit der du uns seit langem nachgehst. Und wir können es nicht genug begreifen, was das heißt, dass wir umschlossen sind von deiner suchenden Liebe. Du willst uns von allen Seiten schützen. Und du hast deinen Sohn am Kreuz geopfert, damit auch zwischen dir und uns nichts mehr liegen kann. Wir wollen vor dir alle Lieblosigkeit bekennen, alle Gleichgültigkeit und dir danken, dass du, Herr, wirklich vergibst und ausräumst. Und dann wollen wir dich wieder lieben, nicht bloß mit Lippenbekenntnissen, sondern auch mit der Liebe zu all denen, die du lieb hast, die du suchst, denen du nachgehst. Herr, erwecke unsere toten und trägen Herzen. Mach uns voll deiner Liebe. Gib uns deinen Sinn und deine Art so ins Herz, dass wir fühlen und empfinden können wie du. Auch mit den Menschen mit ihrer Not, auch mit ihrer Gottesferne, mit ihrer Hoffnungslosigkeit, mit ihrer Einsamkeit. Wir möchten dich jetzt bitten für die Menschen, denen wir begegnen. Wir wissen immer wieder, wie unvollkommen unsere Liebe ist, aber wir rechnen damit, dass dein Geist uns verändert und erneuert und unser Leben heiligt und dir ähnlich macht. Wir wollen dich auch bitten für unsere Jugend, die auf der Suche ist nach der großen Liebe, dass sie nicht von Menschen falsche Träume haben und mit falschen Erwartungen in eine Ehe gehen, sondern dass sie sich leiten lassen von deinem Wort und von deinen Ordnungen bestimmt sind. Wir möchten dich auch für alle Verheirateten bitten. Du kennst auch die vielen, die heute unglücklich zusammenleben. Gib ihnen einen neuen Blick füreinander. Heile du die zerrissenen Ehen. Und mach du dort neues Leben in den Herzen der Menschen. Wir danken dir für deine guten Ordnungen, die du gegeben hast. Zeige uns auch in unserer Mitte die, die an die Seite gedrängt sind, die nach Liebe hungern, auch die Einsamen und die Alten, die sich oft vergessen und verlassen vorkommen. Gib uns Ideen, wie wir sie erreichen können mit einer ungeheuchelten Liebe. Herr, du musst das wirken. Mach du deine Gemeinde, uns alle, voll deiner Liebe. Du weißt, wie viele Menschen abgestoßen sind, gerade von der Lieblosigkeit der Christen, von der Härte, von der Kälte. Gib uns deine Liebe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Noch ein schöner Vers, der von Zinzendorf stammt. Liebe hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die toten, trägen Geister lebensvoll. 217, den sechsten Vers. 217. Wenn Sie den blauen Notizenzettel jetzt noch nicht haben, den brauchen Sie, weil dort alles Wichtige draufsteht. Der geht jetzt bis in den September hinein und gibt Ihnen eine gute Übersicht. Nicht steht auf dem Zettel, dass am kommenden Dienstag Seniorenkreise, was steht auf dem Programm, Frau Walten? Sommermittag. Herzliche Einladung, 14.30 Uhr, auch für alle, die neu dazustoßen wollen. So darf man doch sagen, jeder herzlich willkommen. 14.30 Uhr am Dienstag, der letzte dann vor den Schulferien. Heute Abend um 19 Uhr ist bei mir in der Wohnung die Mannschaft, kommt dort zusammen. Am nächsten Sonntag, da steht es auf dem Zettel, ist die Bibelübergabe an die neuen Konfirmanden um 9.30 Uhr. Nein, das steht vielleicht nicht mal drauf. 9.30 Uhr im ersten Gottesdienst an die neuen Konfirmanden. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, wir haben ja besonders schöne und gute Jugendfreizeiten. Das ist in unserer Gemeinde eine wunderbare Sache, sowohl für die Mädchen wie für die Jungen. Die Mädchen gehen nach Oberitalien an einen See, die jungen Männer, 14 bis 18, gehen nach Spanien in ein schönes Freizeitheim der dortigen evangelischen Gemeinde, auch in der Nähe eines Sees mit einem Zeltlager. Hinten auf dem Simsen an der anderen Seite, hier unter der Empore, liegen noch so Freizeitprospekte. Wenn jemand noch mit will oder seine Neffen und Nichten oder was einladen, müssen sie sich jetzt umtun. Hinten liegen noch Briefe, jetzt liegt neu hinten der Brief von Martina Bastian. Die ist ja nach Yamoussoukro ausgereist als Bibliothekarin an die dortige theologische Hochschule in der Elfenbeinküste. Und der Bericht ist sehr interessant und sehr wichtig, wenn Sie den nachher mitnehmen. Ich denke, wir sollten heute unser Opfer geben für die Martina Bastian, die ja hier in dem Kreis junger Erwachsener war, bevor sie sich rufen ließ in den Dienst nach Afrika und jetzt so viel Erfahrung schon in Afrika gesammelt hat, die auch schon mehrere Jahre im französischen Afrika gearbeitet hat und darum besonders geeignet ist, für Sie, für Ihren Dienst und für unseren Dr. Günther Boos, den Arzt, der als Querschnittsgelähmter in Kamerun arbeitet, der auch Sie herzlich grüßen lässt. Wir haben jetzt im Moment keinen vervielfältigten Brief da, der immer aber an die Gemeinde zurückerinnert, der viele Jahre hier ein treues Glied unserer Gottesdienste war, mit dem wir verbunden sind. Und das ist auch so schön, wenn andere sich aussenden lassen. Mir ist das wichtig, diesen Mitarbeitern sozusagen wie auch Ihnen, wir sollten gar kein Programm haben. In unseren Programmen, die wir uns oft vornehmen, was wir mit unserem Leben erreichen wollen, scheitern wir. Viele sind auch frustriert im Entwicklungsdienst, weil sie große Pläne haben, was sie alles machen wollen. Und das scheitert dann an den Realitäten, an den Menschen oft, an der Trägheit der Menschen, an der Korruption, oft am Bürgerkrieg, an den Krankheiten, oft auch an den dunklen Mächten, die dort wirken. Aber was nie vergebens ist, wo Menschen Jesus dienen, in den alltäglichen kleinen Dingen, da gibt der Herr Segen und da gibt er Frucht. Und das ist auch bei uns so, darum soll uns der Herr segnen für unseren Dienst. Wir wollen um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.